FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insight.
Finn Huch war im Gespräch mit Alexandra Laubrinus und Michael Hetzinger, den Managing Partnern der Berlin Food Week. Sie sprachen über die Anfänge des Festivals, aktuelle Foodtrends und warum die Plattform heute Politik, Industrie und Startups gleichermaßen verbindet.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG Vibes Episode. Heute geht es um die Berlin Food Week und ich habe die Alexandra und den Michael zu Gast. Hallo ihr beiden, freut mich sehr, dass ihr da seid.
Hallo, hi.
Ja, die Berlin Food Week wird ja vielen Foodies ein Begriff sein. Die gibt es ja jetzt auch schon seit einigen Jahren. Bevor wir gleich näher auf die Berlin Food Week eingehen, die ja jetzt auch diesen Oktober wieder stattfindet, lass uns doch einmal bei eurem persönlichen Hintergrund anfangen. Wie seid ihr beide denn in die Lebensmittelbranche gekommen?
Also tatsächlich sage ich immer, ich habe ein Hobby zum Beruf gemacht. Ich hatte vorher gar nichts mit der Lebensmittelbranche zu tun. Ich mache seit, ich glaube, über 23 Jahren Events und da ist natürlich Kulinarik, also das Catering, immer ein ganz wesentlicher Bestandteil, auch immer ein Bestandteil, der mir besonders viel Freude gemacht hat. Aber ich war vor allen Dingen klassisch Foodie, so wie man das eben kennt, bin gern essen gegangen, habe mich mit guten Produkten auseinandergesetzt und hatte dann die Möglichkeit, die Berlin Food Week mit aufzubauen und habe sie natürlich ergriffen. Micha hat da die schönere Geschichte, romantischer.
Na, ich bin so ein bisschen familiär vorbelastet. Ich bin aufgewachsen in einer Bäckerei. Also mein Vater hatte eine Bäckerei und dann hat meine Mutter irgendwann mit ihrem zweiten Ehemann auch noch ein Restaurant gehabt. Der war Koch. Das heißt, ich habe das so ein bisschen von meinem persönlichen privaten Background und dann aber tatsächlich ähnlich wie Alexandra, eigentlich eher immer nur privat als Foodie, habe mich natürlich viel mit dem Thema beschäftigt und dann beruflich habe ich angefangen, PR zu machen, in einer PR-Agentur. Das mache ich jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Und da gab es immer wieder auch ein paar Kunden aus dem Food-Bereich. Da gab es dann erste Berührungen. Und dann aber im Prinzip wie Alexandra, als sich die Möglichkeit ergab, bei der Food Week mit dabei zu sein, mit einzusteigen, habe ich das auch sehr schnell, sehr begeistert aufgegriffen und dann eben auch quasi das, was bisher noch mehr Hobby war, dann mehr zum Beruf gemacht.
Thema PR ist natürlich sehr relevant, sowohl für junge Startups als auch für bestehende Unternehmen. Und da hat sich ja in den letzten Jahren schon sehr viel verändert, sei es durch die sozialen Medien, jetzt auch TikTok seit einigen Jahren, wo ja auch viele Foodtrends entstehen, wo es verrückte Startups gibt wie PickMD, mal eben Zahnstocher mit Geschmack entwickeln und über 20 Millionen Stück verkaufen. Also ganz verrückte Sachen, mehr oder weniger nachhaltig auch. Was sind denn so eure Beobachtungen in den letzten Jahren zum Thema Food PR, was sind da so die wichtigsten Kanäle? Thema Online, aber natürlich auch Thema Offline. Ihr seid ja auch ein Offline-Event, was ihr natürlich aber auch für Online bewerbt. Und worauf sollte man achten, wenn man heutzutage sich erfolgreich aufstellen möchte in der PR als Hersteller, als Brand?
Der große, komplexe Frage könnte man, glaube ich, sehr, sehr viel zu erzählen. Ich versuche es mal so relativ knapp zu machen. Ich glaube, das Erste ist erstmal, dass das Produkt muss irgendwie gut sein, muss im Trend sein, muss etwas sein, wonach die, was die Leute haben wollen. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Wenn man kein gutes Produkt hat, dann kann man noch so viel kommunizieren. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Dann würde ich sagen, ist es nach wie vor schon so, wenn man so wirklich einen richtig großen Durchbruch haben will, dann kommt man früher oder später eigentlich am Einzelhandel, am LEH nicht vorbei. Das ist für viele auch immer noch die größte Hürde, würde ich sagen, wirklich mal gelistet zu werden national. Dafür muss man natürlich auch schon mal irgendwie vorab kommuniziert haben und schon eine gewisse Reichweite haben, diese Hürde zu nehmen. Insofern ist Kommunikation schon extrem wichtig. Ich finde nach wie vor auch klassische PR, dass man also in redaktionellen Flächen erwähnt wird. Gerade für neue Produkte ist das schon immer ein guter Weg in speziellen Food-Magazinen, aber auch einfach online. Aber sicherlich mittlerweile, was wahrscheinlich fast das Wichtigste, gerade für Endverbraucher fokussierte Food-Startups sind definitiv Creator, Influencer etc., die einfach mit sehr, sehr großen Reichweiten es einfach schaffen, Produkte sehr schnell, sehr bekannt zu machen und dann Hype zu erzeugen und ja auch tatsächlich deswegen das erkannt haben und ja oft auch dann selber mit reingehen, eigene Produkte auf den Markt bringen als Creator oder Kooperationen mit Marken machen. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Das würde ich jetzt mal so als Kurzzusammenfassung.
Und ich finde, da kann man auch mal erwähnen, dass das natürlich auch alles ineinander greift, ne? Also gerade das, was du gerade gesagt hast, Creator, Micha, das ist ja oft eine kurzfristige Maßnahme, die auch sehr kurzfristig Aufmerksamkeit generieren kann, währenddessen PR ja schon auch etwas ist, was man als langfristigeres Instrument verstehen muss, ne? Und das ist, glaube ich, das, was viele unterschätzen.
Ja, vor allen Dingen, was viele unterschätzen bei PR, ist, dass du halt Geschichten brauchst. Also du kannst nicht einfach sagen, guck mal, hier bin ich jetzt, das ist mein Produkt, ich bin da, kauft mich. Das interessiert erstmal interessiert es fast niemanden. Also es muss eine Geschichte dazu sein, man muss wirklich überlegen, was ist das Erzählenswerte daran und dann im besten Fall auch immer wieder neue Geschichten. Das ist tatsächlich auch nochmal ganz wichtig in der PR. Du kannst nicht andauernd die gleiche Story erzählen, nicht andauernd immer, das bin ich jetzt mit meinem neuen Produkt, sondern musst dir immer wieder was Neues einfallen lassen, überlegen, wie kommst du noch in andere Medien rein, was kannst du noch neu machen.
Ja, mein Start in der Lebensmittelbranche war ja im Einzelhandel und im Thema Geschichten. Am Ende des Tages muss eigentlich auch initial natürlich der Einkäufer oder auch generell die B2B-Kontakte überzeugt werden, weil Thema Push- und Pull-Marketing heutzutage. Aber bis das Produkt erstmal im Supermarkt landet, vergehen da 1-2 Jahre, wo wirklich auch hunderte B2B-Entscheider teilweise im selben Unternehmen, muss man da mehrere Entscheidungsebenen überzeugen, bis es dann auch mal zu einer Listung kommt. Das Schöne ist ja bei der Berlin Food Week, wir haben jetzt schon gemerkt, die Foodbranche ist sehr komplex. Da geht es ja auch bei uns im Podcast um die verschiedenen Stakeholder, wie die da zusammenspielen, und die kommen ja bei euch alle zusammen. Wie ist denn genau eigentlich die Berlin Food Week entstanden? Was ist eure Position dort und seit wann seid ihr dort aktiv?
Also die Idee hatte Alexander van Hessen, unser Partner, schon relativ früh 2012, glaube ich, und hat aber auch ganz früh gemerkt, also die Inspiration war so ein bisschen, es gab zu dem Zeitpunkt in Berlin die Fashion Week, logischerweise, es gab eine Web Week, es gab eine Music Week, und Kulinarik spielt in Berlin eine große Rolle, ne? Wir haben eine vielfältige Gastronomie-Szene und Startup-Szene, und Alexander hat sich gefragt, warum gibt's das eigentlich nicht auch für den Food-Bereich, und hat dann die Berlin Food Week gegründet, sehr, sehr früh festgestellt, dass ist eine große und komplexe Aufgabe, das schafft man auf keinen Fall alleine, und kam dann auf die PR-Agentur Schröder & Schöms zu, für die Micha und ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet haben, und Micha arbeitet dort auch heute noch, also ist dort Geschäftsführer, und wir als Agentur haben uns zu dem Zeitpunkt mit nachhaltigen Eventformaten beschäftigt und wollten uns gern langfristig praktisch beteiligen an einem Format, in dem wir Potenzial gesehen haben, und das bei der Food Week haben Micha und ich vor allen Dingen auch gesagt, da haben wir richtig Bock drauf, das mit zu supporten, und so sind wir da, durften wir dort mitwirken und haben praktisch alle gemeinsam dieses Konzept, so wie es heute existiert, auch entwickelt. Haben 2013 zum ersten Mal eine Veranstaltung gemacht, nur für B2B. Wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir die Branche nicht mitnehmen, dann, wir wollen kein einfach klassischer Veranstalter sein, bei dem man sich einmietet. Wir wollen die Branche von Anfang an mit einbinden. Wir wollen wissen, welche Needs es gibt, ne? Wo fehlen noch Formate. Und deshalb haben wir 2013 eine B2B-Veranstaltung gemacht, haben so 750, 800 Branchenvertretende querbeet aus Gastronomie, aus der Startup-Szene, aus der Industrie, MultiplikatorInnen eingeladen und das Konzept vorgestellt und uns dann nochmal Zeit genommen, das zu überarbeiten mit den Feedbacks, und hatten 2014 das erste Mal eine Festivalwoche und sind eigentlich angetreten mit der Idee, Ernährungstrends, Gastronomietrends und auch nachhaltige Ernährung lifestyleig und undogmatisch zu präsentieren auf einer Plattform. Also wir bilden die Plattform und wir laden all die AkteurInnen, die sich in dem Bereich tummeln, ein, sich zu präsentieren, Teil zu sein der Plattform. Und Zielsetzung war, so ein bisschen auch die Hürden abzubauen bei den Endverbrauchenden, die Geschichten hinter den Produkten zu erzählen, um im Grunde am Ende des Tages die Endverbrauchenden, die Gäste dazu zu befähigen, bessere Entscheidungen für bessere Produkte zu treffen.
Ja, spannend. Und du sagst schon 2013 gestartet, seitdem ist ja einiges passiert. Welche Stakeholder sprecht ihr denn mit der Berlin Food Week an? Du hast schon gesagt, Gastronomie, aber natürlich auch die Endkonsumenten, die dann in Bikini Berlin Produkte probieren können. Also wen sprecht ihr da alles an? Wie genau wird da dieses Jahr das Angebot sein?
Also uns war es von Anfang an wichtig, eine große Vielfalt zu zeigen und auch tatsächlich möglichst alle Bereiche, die es innerhalb der Food-Welt gibt, abzubilden. Also auch das Undogmatische war Alexander ganz wichtig, indem wir halt auch von vornherein immer auch, sag ich mal, so fast Aktivisten, die sich sehr stark für das Thema Nachhaltigkeit eingesetzt haben, mit dabei hatten, aber auch Industrie, die vielleicht an dem Weg erst ein bisschen am Anfang waren. Wir waren immer überzeugt, die müssen gemeinsam was machen, die müssen aufeinandertreffen. Es bringt nichts, dogmatisch zu sagen, mit euch böser Industrie wollen wir nichts zu tun haben und umgekehrt. Entsprechend ist das eigentlich auch schon die Antwort. Also von Industrie, Food-Startups, Verbände, Endverbrauchende, alles, was, sag ich mal, Handel auch im weiteren Sinne ist, Natürlich alles, was Kommunikation ist, Influencer, Blogger hießen sie damals noch, Creator, Presse, ganz wichtig. Und tatsächlich auch Politik. Also wir haben schon auch immer geschaut, dass die Politik eine Rolle spielt, weil an die muss man natürlich ran. Wenn man Grundlegendes verändern will, dann geht es nicht ohne die Politik. Deswegen haben wir die natürlich auch immer mitgedacht und mit eingeladen und mit eingebunden etc. Also die letzten Jahre zum Beispiel bei der Food Night hatten wir auch immer sehr hochkarätige PolitikerInnen, die auch sich da auf der Bühne geäußert haben, von Franziska Giffey zum Beispiel hier in Berlin oder auch letztes Jahr Sam Özdemir, der dann leider aus Gründen nicht persönlich kommen konnte, aber ein Grußwort hinterlassen hat. Also das war dann schon eine tolle Ehre für uns, dass man auch so auf so einer Politikebene eben auch Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, das ist natürlich der Großteil oder der große Vorteil von Berlin, dass man da diese Politiknähe hat. Und ja, du sagst es schon, Politik muss das Ganze auch tragen. Und das ist ja so das Komplexe im Food-System, dass man so viele Stakeholder hat und alle müssen irgendwie gleichzeitig in eine ähnliche Richtung gehen, damit auch wirklich ein Trend entsteht. Genau, ihr habt aber auch das Thema Gönnt ihr Gastro, was seit einigen Jahren besteht. Gastronomie hat sich ja in den letzten Jahren ja auch stark verändert. Es gibt jetzt einige Startups zum Thema Ghost Kitchens, wo man dann auch, wo Kritiker sagen, ist das noch richtige Gastronomie, wenn da einfach bei irgendwelchen fremden Restaurants was aufgewärmt wird. Aber es wird von den jungen Leuten sehr gut angenommen. Dann gibt's natürlich auch ja neue Fastfood-Konzepte, aber auch schon mit dem Fokus auf ein Stück weit gesündere Produkte. Was sind da vielleicht so Trends und ja, wie hat sich die Gastronomie verändert in den letzten Jahren?
Also ich würde mal sagen, der größte Bruch aus unserer Sicht war tatsächlich Corona. Das ist auch tatsächlich die Initialzündung dann für Gönn dir Gastro gewesen, weil das ein Projekt ist, was der Berliner Senat finanziert aus Geldern, die quasi für die Überwindung der Corona-Pandemie bereitgestellt wurden, weil einfach das Problem ist, dass ganz, ganz viele junge Leute haben einfach irgendwann festgestellt, als sie dann nicht mehr in der Gastro gearbeitet haben, weil sie nicht konnten, dass es eigentlich andere Jobs gibt, die ihnen mehr Spaß machen. Und seitdem hat die Branche tatsächlich ein Nachwuchsproblem. Also das ist, sag ich mal, so der Kern hinter Gönn dir Gastro. Das ist, glaube ich, auch die größte Veränderung, die passiert ist, dass eben das Image der Gastronomie als Arbeitgeber so ein bisschen gelitten hat.
Deswegen ist es ja umso wichtiger. Ich meine, es gibt ja auch einige Branchenmessen, sowas wie Internorga oder so, wo dann Nachwuchsköche bepreist werden. Aber ich glaube, dass gerade auch das Thema lokal anzugehen in Berlin, weil Berlin ist und bleibt einfach die Hauptstadt, ist natürlich auch attraktiv für viele Unternehmen aus dem Ausland. Genau, ihr habt da ja auch Partnerländer bei der Berlin Food Week, weil ich war jetzt in den letzten Jahren auch viel in der internationalen Beratung und klar, Deutschland, insbesondere Berlin, ist auch für ausländische Marken sehr relevant, weil hier die Trends entstehen. Wie kam es denn dazu, dass ihr da auch Partnerländer mit integriert und wie bietet ihr denen eine Bühne?
Tatsächlich ist das von den Partnerländern getrieben worden. Das ist gar nichts, was wir selber uns ausgedacht haben. Und das ist auch das Schöne an der Food Week. Ne? Wir kriegen ja ganz oft auch Input von außen und wir hinterfragen auch immer das Format, wenn wir es umgesetzt haben. Was können wir besser machen? Was brauchen wir Neues im nächsten Jahr? Wo gibt es genau Bedürfnisse? Und es kamen einfach Länder auf uns zu und haben gefragt, ob sie sich mit ihrem Angebot bei uns präsentieren dürfen. Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass wir unsere Partner immer inhaltlich integrieren, also einfach nur einen klassischen Messestand vermieten. Das machen wir nicht, weil wir immer schauen, was sind denn auch da, ne? Was sind tolle Produkte, was sind spannende AkteurInnen, was für Stories kann man über diese Partner erzählen, was interessiert uns. Und wir gehen sehr, sehr eng in den Austausch mit den Partnern, finden raus, was die gerne zeigen möchten und versuchen dann daraus Konzepte zu entwickeln. In diesem Jahr haben wir Österreich als Senderpartner und Österreich ist natürlich, also gerade gastronomisch hat dieses Land so unglaublich viel zu bieten. Ich weiß nicht, also meine Bucketlist in Österreich ist wahnsinnig lang an Restaurants und die haben jetzt seit diesem Jahr ist ja haben sie wieder die Michelin Guide. Viele der, sag ich mal, Küche des Jahres oder so kommen auch aus Österreich. Das haben wir gesagt, wir fokussieren uns in diesem Jahr auf Gastronomie und haben ein dezentrales Gastroformat entwickelt, Servus Austria, und zeigen da aus jedem Bundesland Österreichs so ein kulinarisches Original und übersetzen das aber mit gastgebenden Gastronomen hier in Berlin sozusagen so ein bisschen in ein eigenständiges neues Format. Also beispielsweise holen wir eine Patissiere aus dem Burgenland nach Berlin und die wird zusammen mit Canal, mit einer französischen Patisserie hier, ein eigenes Eclair entwickeln, was es dann die ganze Woche über zu kaufen gibt. Aber wir machen mit Pick and Cheese in Curb, in diesem Food Court am Potsdamer Platz, auch ein Belt Takeover, Pick and Cheese. Das ist so ein Restaurant, wo man so dieses Conveyor Belt, ne, also dieses Laufband hat, auf dem die deutsche Käse anbieten. Und für einen Abend holen wir Tirol und 10 verschiedene Tiroler Manufakturen nach Berlin und machen sozusagen ein Takeover dieses Conveyor Belts und zeigen dort die Käsespezialitäten. Also ganz, ganz wild. Wir haben natürlich auch Fine Dining Formate. Wir haben Philipp Rachinger zu Gast, der mit Doug in der Manon Brasserie was machen wird. Wir haben Hannes Müller, also sehr vielfältig.
Ein Highlight für mich in den letzten Jahren war immer das House of Food, auch zu meiner örtlichen Nähe zum Bikini Berlin. Das ist ein sehr schönes Einkaufscenter am Kurfürstendamm gelegen und ja, wird auch sehr gut angenommen. Ist wahrscheinlich auch eines der Hauptbestandteile von der Berlin Food Week. Und ich habe auch gelesen, dass das wirklich eine solide fünfstellige Besucheranzahl sind in diesen 2 Tagen. Also erzählt doch mal gerne, wie kam es dazu, vielleicht auch zur Standortwahl Bikini Berlin, wie lange seid ihr dort schon und was erwartet die BesucherInnen dort?
Also die Standortwahl ist auch ein Ergebnis der engen Zusammenarbeit mit allen AkteurInnen, die wir bei uns immer im Jahr haben. Wir waren früher in einer Off-Location, also zum Beispiel im Kraftwerk, im Kaufhaus Jahrendorf, und haben dann uns 2017 mit der Frage beschäftigt, ob wir das weiter so machen oder ob wir das Konzept etwas dezentraler aufsetzen, und haben dann einfach eine Umfrage gemacht bei unseren ehemaligen Ausstellenden, gefragt, was ist euch wichtiger, dass die Zielgruppe dass wir genau die Zielgruppe erreichen, die sich für diese Themen interessieren. Also etwas, ich sag mal, etwas nischiger bleiben, obwohl wir da ja auch irgendwie knapp 15.000, 20.000 Besuchende hatten. Oder dass wir uns etwas mehr öffnen, noch mainstreamiger werden, teilweise vielleicht auch mit Streuverlusten arbeiten, aber stattdessen eben eine größere Anzahl an Menschen erreichen. Und die Mehrzahl der Aussteller hat sich für den zweiten Weg entschieden. Und für uns war das Bikini Berlin einfach ein absolutes Match, weil wir dort eine Zielgruppe haben, die schon nach außergewöhnlicheren Produkten auch schaut. Das ganze Konzept des Centers ist ja auch so, dass man ihnen dort nicht nur die klassischen Retail-Marken, die günstigen Fashion-Häuser hat, sondern dass sie eben auch von Anfang an mit Berliner DesignerInnen zusammengearbeitet haben, mit verschiedenen Preissegmenten, also auch höherpreisige Produkte da waren. Das heißt, es gibt auch eine gewisse Kaufbereitschaft bei den Laufkundinnen des Bikini Berlins. Das passt einfach auch ganz gut zu unserem Anspruch. Wir sind ja auch sehr, sehr stark kuratiert. Also auch wir suchen sehr gezielt die Ausstellenden aus, mit denen wir arbeiten möchten. Und haben dort von Anfang an auf diese 2 Tage gesetzt und haben da, man muss dann sagen, hat sich mit Covid auch viel verändert. Wir hatten vor Covid immer so um die 55.000, 56.000 Besuchende über 2 Tage. Das ist sehr viel. Und nach Covid hat sich das so eingependelt bei so um die 40.000. Immer noch sehr viel für 2 Tage, aber macht das für die Ausstellenden vor Ort etwas entspannter. Man kann schon ein bisschen tiefer auch einsteigen in die Themen. Und das hören wir eben auch von allen Ausstellenden, auch gerade so von der Industrie, die sehr viel Erfahrung haben mit dieser Art von Formaten, dass wir eine Zielgruppe haben, die extrem hoch, also sehr qualitativ ist, sich sehr, sehr vorinformiert ist, hochgradig interessiert ist auch an den Geschichten und dann aber auch bereit ist, zu kaufen.
Und das Schöne ist natürlich auch für die Hersteller, man muss echt sagen, es ist eine einzigartige Möglichkeit, auch so viele Konsumenten zu erreichen und das Feedback von den Konsumierenden zu bekommen, weil dafür muss man ja sonst auch im realen Alltag im Lebensmittel-Einzelhandel viel Geld bezahlen und da erreicht man die immer alle an einem Wochenende, kriegt das gebündelte Feedback. Ich kenne es auch von den Startups, wo häufig dann die GründerInnen mit vor Ort sind und natürlich auch das Feedback dann direkt integrieren in die weitere Produktentwicklung und da gibt es dann auch schon häufiger Erfolgsstories, ich glaube von Brew Bites beispielsweise, die dann da einen Gastronomen kennengelernt haben und dann gelistet wurden und über 100.000 Portionen verkauft haben. Und das kam dann auf der Berlin Food Week zustande. Also schön zu sehen, wie das auch für die Startups ein wichtiger Schritt ist in der Weiterentwicklung. Zum Beispiel auch das Thema alkoholfreie Biere. Ich hatte da die Gründerin von Friede kennengelernt. Das ist mittlerweile sogar auch zu einem der weltbesten alkoholfreien Biere prämiert worden. Lass uns doch nochmal auf die Aussteller im genaueren eingehen. Also welche Kategorien deckt ihr da, wie viele Aussteller sind es ungefähr? Und es ist ja teilweise, glaube ich, auch noch offen, die Anmeldung. Also hier hören ja auch viele Foodmarken zu. Man hat, glaube ich, noch einige Tage, um sich zu registrieren. Welche Foodmarken sind in der Regel vor Ort?
Also grundsätzlich interessieren wir uns für alles, also für Startups, für Manufakturen, für IndustriepartnerInnen, die innovative und gute Produkte anbieten und vor allen Dingen eben auch Genuss mit Nachhaltigkeit verbinden. Weil Nachhaltigkeit ist in unserer Kommunikation nicht, dass wir als allererstes sprechen. Wir wissen ja auch alle, wir kennen alle die Zahlen, dass das auch nicht das Argument ist, weshalb ein Konsument, Konsumentin am Ende wirklich zum Produkt greift. Es geht immer darum, dass das Produkt richtig gut schmecken muss. Und es geht natürlich jetzt auch in den letzten Jahren vermehrt darum, dass es etwas Gutes für mich tut, also einen Mehrwert hat Richtung Gesundheit, Hedonismus oder Wohlbefinden, Wohlfühlen, Comforting aufgrund der vielen Krisen, denen wir ausgesetzt sind. Das ist sozusagen das oberste Kriterium, nach dem wir Produkte auswählen. Und dann schauen wir einfach in Trends und Kategorien, die wir für zukunftsrelevant halten. Ne? Also alternative Proteine natürlich. Da haben wir in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an spannenden Produkten. Wir haben zum Beispiel Mater aus Dänemark zu Gast. Wir haben Mushroots vor Ort. Aber uns sind auch genauso wichtig immer die Produkte aus, ich sag mal, zirkularer, nachhaltiger, regenerativer Landwirtschaft, Biodiversität. Ne? Also wir haben genauso gut Kerko vor Ort, die Initiative Milch, wir haben Rügenwalder zum ersten Mal zu Gast. Die sind ja so die Pioniere der Plant-Based-Produkte, haben aber immer noch Fleischprodukte im Angebot. Finde ich auch eine ganz spannende Kombination. Biodiversität ist uns wichtig. Dann generell schauen wir immer so ein bisschen nach Produkten, die snackable sind, die convenient sind. Ist auch super schwierig, gute Convenience-Produkte zu finden. Da haben wir zum Beispiel in diesem Jahr, also im Snackbereich, so Foodist oder Knalle wird mit einer Produktneuheit kommen. Knalle Popcorn gibt's ja schon ganz lange. Die haben wir auch schon ganz, ganz viele Jahre begleiten die uns. Aber die kommen mit einem neuen Produkt, über das ich noch nicht reden darf. Wir haben Deli Dip, wir haben Madeli, die so nachhaltige Grains, also Linsen, Reis beispielsweise anbieten. Fermentierte Getränke logischerweise oder generell alkoholfreie Getränke, ein riesengroßes Thema. Wir haben ein adaptogenes Startup, Schums heißen die. Wir haben Zirbe dabei, die ein Getränk machen, was so ein bisschen relaxing auch sein soll durch Waldaromen. Dann haben wir in Berlin, ganz wichtig ist das ganze Thema Ethnofood natürlich, also authentische Länderküchen. Ein ganz, ganz spannendes Startup, ganz jung, die machen Harissa. Also so ein Harissa habe ich noch nie gegessen. Ganz, ganz großartig. Das ist so ein bisschen so ein Einblick. Wir haben noch nicht alles verraten.
Und vor allen Dingen, wir haben auch noch ein paar Ausstellerplätze frei. Und 22. August machen wir die Anmeldung zu, voraussichtlich. Das heißt, wer jetzt spontan noch dabei sein möchte, kann das noch. Meldet euch bei uns und wir können natürlich nichts versprechen, weil wie Alexander gesagt hat, wir kuratieren. Das heißt, es muss schon dazu passen. Wir achten auch darauf, dass wir nicht zu viele Ausstellende der gleichen Kategorie schon haben. Aber freuen uns natürlich über Ideen, Vorschläge, Bewerbungen von allen, die dabei sein wollen.
Ja, wir werden natürlich auch eure Kontaktdaten verlinken, dass die interessierten Unternehmen sich direkt an euch wenden können. Lass uns jetzt nochmal vielleicht auf, oder vielleicht auch Thema Marketing, was man ja auch sagen muss, im September, in den letzten Jahren, war immer super viel Außenwerbung. Also man kommt dann auch an euch nicht vorbei. Wenn man in Berlin ist, kriegt man das auch mit. Das ist immer cool zu sehen. Und da muss natürlich alles stehen, dass man das auch dann promoten kann. Ich kenne es selber auch. Ich habe mich dann auch schon ein, zwei Wochen vorher informiert, wer ist da alles vor Ort. Und was ich auch nochmal wichtig finde, auch im Vergleich nochmal zu anderen B2C-Food-Events, dass ja der Eintritt kostenlos ist bei euch. Also wirklich einfach vorbeikommen. Man muss sich noch nicht groß anmelden. Man muss kein überteuertes Ticket kaufen, sondern man geht einfach vorbei, kann probieren. Man kann mit den Ausstellenden sprechen und dann auch vor Ort haben die eigentlich auch immer ganz gute Messepreise, dass man die Produkte dann auch direkt probieren kann, mitnehmen kann, wenn es einem gefällt. Vielleicht auch ein schönes Geschenk. Vielleicht nochmal so, ein Thema Podcast natürlich, ihr habt auch einen eigenen Podcast, da möchte ich natürlich auch nochmal drauf hinweisen. Wie kam es denn dazu und was erwartet die HörerInnen dort?
Ja, den Podcast machen wir zusammen mit Maurice Fleiderer. Den kennen wir auch schon seit vielen Jahren. Der kommt auch aus der Kommunikation, aber hatte mal selber ein Startup, Wapau hießen die. Da hat er quasi so ein Eis aus Algen an den Start gebracht. Und seitdem verfolgt er das Thema sehr stark. Und er hat tatsächlich von sich aus immer mal die Idee gehabt, einen Podcast zu machen, bei dem es um Food, um Startups geht, und hat uns dann angesprochen vor einiger Zeit und gefragt, ob wir das nicht zusammen machen wollen. Das heißt, wir sind auch hier Plattform dafür. Und die Idee ist tatsächlich sehr, sehr deep dive-mäßig mit GründerInnen zu sprechen, die spannende Produkte haben, aber auch deren Journey zu erzählen. Wie haben die angefangen? Was sind die Herausforderungen? Was können die für Tipps für Gründer geben? Das ist ja, das ist so die Idee hinter dem Podcast. Aber jetzt noch ganz frisch. Wir sind erst gestartet. Gibt auch jetzt, glaube ich, gerade kommt die zweite Folge, aber sind noch relativ frisch am Anfang dabei.
Aber reinhören lohnt sich ja. Und gerade in der Anfangsphase freut man sich ja auch als Gründerin über jedwege PR. Ihr habt ja jetzt in den letzten Jahren dann eine riesige Expertise aufgebaut und habt euch ja dazu entschieden, mit Partnern die auch weiterzugeben und habt jetzt auch einen Investmentarm gegründet. Wie ist das denn entstanden? Und ihr habt, glaube ich, auch schon euer erstes Investment getätigt, richtig?
Ja, tatsächlich sind wir schon bei Nummer 3.
Genau, unser erstes Investment ist Wild & Water. Das ist ein Startup von zwei Berliner GründerInnen, die uns sehr, sehr überzeugt haben. Die haben sehr viel Erfahrung in der Getränkeindustrie, kommen beide von Coca-Cola. Und die haben im Prinzip die Vision, die Getränkewelt zu verbessern, indem sie mit Wild & Water ein Produkt entwickelt haben, was quasi eine Art natürlicher Wasserzusatz ist. Das Besondere ist, es ist ganz wenig Zucker drin, es ist auf Tee- und Kräuterbasis und hat also nicht diese üblichen Sirup-Nachteile, die man so kennt, sondern das Gegenteil, clean, ganz wenig Zutaten etc. Und deren Ziel ist vor allen Dingen das Office. Also sie wollen sozusagen den Office-Supply sein, also in Büros, bei Unternehmen, teilweise auch in Kantinen, dass man eben da sich zum Leitungswasser, was ja immer häufiger eigentlich angeboten wird und getrunken wird, eben ein bisschen Geschmack reintun kann, um da einfach ja ein bisschen Abwechslung zu haben und auch mehr zu trinken. Und eben mit dem Ziel, weniger Wasserflaschen, die durchs Land gekarrt werden müssen, gesünder und natürlich auch günstiger für die Leute, für die Arbeitgebenden. Das ist so die Vision von Wild & Water, die wir sehr, sehr gut finden und unterstützen.
Und das Spannende ist eben, weil wir so unterschiedliche, mit so unterschiedlichen Perspektiven immer auf die Themen schauen. Also ich finde das zum Beispiel auch total spannend für Gastronomie. Wir sprechen ja schon über Fachkräftemangel. Kannst du als Gastronomin einen selbstgemachten Eistee anbieten mit der Basis von Wild & Water. Das ist super schnell zu machen. Und das ist auch attraktiv, was die Margen angeht. Also wir haben uns ja immer, das Wort ist jetzt auch schon mehrmals gefallen, als Plattform verstanden, als Netzwerk und Community für diejenigen, die eben neue Entwicklungen in den Mainstream bringen wollen. Gerade wenn es um Startups geht, bilden wir mit unseren Veranstaltungen auch oft so die Brücke zwischen der eher tech-orientierten Welt und, ich sag mal, der kulinarischen Welt rund um Gastronomie, KöchInnen und Endverbrauchende. Und dadurch sind wir natürlich auch sehr, sehr eng dran und suchen auch oft sehr frühphasig und sehr frühzeitig nach spannenden Produkten, gerade jetzt für das B2B-Format Berlin Food Night auch. Da zeigen wir oft Produkte, die es noch gar nicht auf dem Markt gibt. Also das heißt, wir entdecken die oft sehr früh. Und das machte einfach Sinn, darüber nachzudenken, wie man eben das, was wir bisher leisten, also die Plattform, das Netzwerk zur Verfügung zu stellen, die Kommunikation zur Verfügung zu stellen, auch teilweise tatsächlich diesen kulinarischen Kuratierungsprozess mit zu begleiten. Wie kann man das noch erweitern? Und haben da ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet mit dem Venture Capital Investor Millennium Cuisine. Also dahinter stecken Berlin Cuisine und Ikona, um eben auch jetzt im Early-Stage-Bereich Kapital zur Verfügung zu stellen.
Ja, top. Also Food VCs braucht man immer, um auch einfach den Wandel voranzutreiben. Und ihr habt ja, wie ich schon gesagt, das Netzwerk. Das heißt, ihr könnt dann auch die Startups mit den passenden Partnern verbinden. Lass uns doch jetzt zum Schluss gerne nochmal einen Ausblick in die Zukunft wagen. Berlin Food Week ist jetzt ein etabliertes Konzept. Mehr wächst Jahr für Jahr, ist deutschlandweit bekannt. Was sind denn noch so eure Zukunftsvisionen von dem Konzept? Also wie wollt ihr das Konzept weiterentwickeln? Wollt ihr es noch größer machen? Gibt es vielleicht auch mal eine Hamburg Food Week oder eine NRW Food Week oder ja, was sind da die Pläne?
Also interessanterweise gab es das schon mal. Also vor allen Dingen das Format Stadtmenü, was wir über sehr viele Jahre hatten, was quasi so das klassische Restaurant Week Konzept ist, wo wir eben in Restaurants dezentral veranstaltet, also Menüs im Prinzip angeboten haben oder wir haben ein Thema vorgegeben und die Restaurants haben mitgemacht und wir haben es kommuniziert. Das gab es schon in Hamburg, das gab es auch schon in Düsseldorf, das gab es auch schon in München. Also da haben wir durchaus in der Vergangenheit schon Schritte woanders hin gemacht, wobei man tatsächlich schon sagen muss, dass eine lokale Expansion aktuell nicht mehr auf unserer Wunsch- und To-Do-Liste steht, weil es schon so ist, dass diese Verwurzelung in der Stadt, also das selber Teil der Szene zu sein, spielt eine extrem große Rolle, gerade in der Gastronomie, gerade was das Vertrauen angeht. Also uns kennt man hier, wir kennen die Leute, die hier was bewegen und das spielt nichts. Also ohne das wäre es nicht möglich. Wir hatten uns am Anfang, als wir, da waren wir ja auch nicht aus der Gastronomie kommt, hatten wir uns auch durchaus schwer, weil erstmal kannte uns niemand, da waren auch viele skeptisch und waren so, okay, was wollt ihr eigentlich hier? Ihr seid nicht von uns, was wollt ihr eigentlich? Konnten dann sehr schnell beweisen, dass wir es ernst meinen und eine gute Geschichte vorhaben. Deswegen haben wir den Ruf jetzt hier in Berlin, aber in anderen Städten eben, sag ich mal, nur bedingt. Klar haben wir auch ein nationales Netzwerk und kennen natürlich auch viele Köche, haben auch viele Jahre immer Gastköche gehabt, also das schon, aber wir sind halt in anderen Städten nicht so verwurzelt, um wirklich mit der Gastronomie so erfolgreich sein zu können. Das heißt, lokale Expansion eher weniger. Ich würde sagen, es geht uns gar nicht so sehr um die absolute Größe, sondern wir wollen, glaube ich, eher uns in der Tiefe und thematisch weiterentwickeln. Noch mehr eigentlich treibende Kraft sein hinter dem Thema Ernährungswandel, das stärker begleiten, auch noch stärker kommunizieren, auch noch mehr Leute in der Kommunikation mitnehmen und klar machen, wohin sich vielleicht unser Food-System entwickeln muss, damit es auch dauerhaft Bestand haben kann. Also eher auf einer inhaltlichen Ebene die Weiterentwicklung, als dass wir jetzt irgendwie wahnsinnig groß werden müssten. Das ist eigentlich gar nicht unbedingt unser Ziel.
Das sind doch gute Schlussworte gewesen. Also war jetzt ein spannender Rundumschlag und ich glaube, wir konnten da in alle Aspekte der Berlin Food Week einmal tiefer eintauchen. Lass uns gerne nochmal die wichtigsten Daten zusammenfassen. Also wenn man jetzt Aussteller werden möchte, bis wann und bei wem meldet man sich am besten und wenn man Besucher, Besucherin ist, welche Daten muss man sich davor merken?
Also der Termin ist der 6. bis 12. Oktober diesen Jahres, Montag bis Sonntag. Ich fange mal an von hinten, House of Food, Freitag und Samstag, jeweils 10 bis 20 Uhr im Bikini, freier Eintritt. Ausstellende können sich noch melden bis zum 22. August bei Alexandra, wenn man dabei sein will. Besuchende kommen einfach spontan vorbei. Es gibt die Berlin Food Night in der Mitte der Woche als B2B-Veranstaltung. Da kommt man nur auf Einladungen rein, beziehungsweise als Presse kann man Akkreditierungsanfragen an mich richten. Dann gibt es das Länderpartnerformat Visit Austria. Das läuft auch die ganze Woche von Montag bis Sonntag mit jeden Abend 1 bis 2 Dinnern, wo man aber auch nicht über uns zentral Tickets kauft, sondern in den einzelnen Restaurants meistens entweder reserviert oder auch dort die Tickets kauft. Das heißt, einfach auf der Webseite vorbeigucken. Da veröffentlichen wir es ja peu à peu die Reservierungsinfos. Also da muss man schon so ein bisschen früher dran sein. Das ist so spontan, glaube ich, schwierig. Und dann gibt es noch Gönn dir Gastro, das Format, was wir für den Nachwuchs Interessierte, die reinschnuppern wollen, in die Gastro entwickelt haben. Da wird es insgesamt 30 Workshops geben, auch die ganze Woche über, vorrangig am Nachmittag oder am Abend, sodass auch SchülerInnen dabei sein können. Da startet die Bewerbungsfrist oder der Ticketverkauf am 12. September. Da ist tatsächlich über unsere Website zentral die Stelle, wo man alle Events findet und dann da hingehen kann. Für SchülerInnen ist das umsonst und für alle anderen kostet es 5 € Unkostenbeitrag, aber das Geld spenden wir. Und dann gibt es noch ein paar Third-Party-Events, nennen wir Veranstaltungen, die einfach im Rahmen stattfinden, die wir nicht selber veranstalten, sondern nur kommunizieren. Da gibt es eigentlich auch alle Infos auf der Homepage. Das ist sehr individuell. Aber das heißt, also die schlechte Nachricht ist, man kauft nicht einfach ein Ticket und dann kann man alles machen, sondern man muss sich schon mit dem Programm beschäftigen, muss sich angucken, wann findet was, wo statt. Das erfordert ein wenig Zeit, aber wir schätzen das immer sehr, wenn sich die Besuchenden diese Zeit nehmen und sich das vorher anschauen.
Perfekt, ja, dann vielen Dank an euch beide für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde auch schauen, dass ich vor Ort sein werde. Und ja, vielleicht trifft man dann den einen oder anderen Hörer von der Episode dann auch. Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auch, möglichst viele von euch und euch dann auch vor Ort zu treffen.
Vielen Dank. Schön, dass wir dabei sein durften.
Dankeschön und wir freuen uns auf dich.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.